Und wir haben jetzt in der ersten Herren eine Mannschaft im Start, die, man kann sagen, richtige, echte Wormser-DNA verkörpert. Heißt, es sind fast ausschließlich Spieler dabei, die in Worms das Handballspielen von klein auf gelernt haben. Und wir haben also jetzt die große Hoffnung, dass die Mannschaft, die jetzt kommende Saison in der Verbandsliga starten wird, da richtig durchstartet und richtig Alarm macht und dass es auch für die Zuschauer den entsprechenden Spaß wieder verbreitet.
Hallo und herzlich willkommen im VM-Podcast daheim in Rheinhessen. Wir sind in der 70. Folge und ja, ihr habt es im Intro schon gehört, es geht heute im ja, weitesten Sinne und auch im Kern um den Handballsport in Rheinhessen und den Handballsport in Worms. Und damit greifen wir sozusagen eine Folge aus dem Sommer 2023 aus, nämlich Folge 50. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Damals hat der damalige Präsident des Handballverbandes Rheinhessen, der Matthias Solms, über eine geplante Verbandsfusion gesprochen. 2 Jahre später scheint es tatsächlich soweit zu sein. Und ja, wir reden mit einem Vereinsvertreter, der ziemlich involviert in die ganze Geschichte ist und der auch ja, sehr viel zu tun mit seinem Handballverein und in seinem Handballverein auch schon einiges erlebt hat. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Thorsten Schlüter.
Hallo Florian.
Hi Thorsten, vielen Dank, dass du es geschafft hast. Es ist eine liebe Tradition bei uns im Podcast, dass sich der Gast einfach in ein paar Sätzen mal selber vorstellt. Daher, Thorsten, du hast das Wort. Fühl dich frei, das zu erzählen, was du erzählen magst, zum Thema Handball, aber auch gerne auch zum Thema Privat. Wer bist du? Was machst du?
Also, mein Name ist Thorsten Schlüter und ich bin der erste Vorsitzende der HSG Worms. Die HSG Worms gibt es jetzt seit knapp 8 Jahren als eigenständigen Verein und ich bin seit 7 Jahren erster Vorsitzender. Erster Vorsitzender bedeutet, das ist eigentlich ein Job, den du rund um die Uhr machst, weil du in irgendeiner Form immer von irgendeiner Seite Aufgaben zugeschanzt bekommst, die erledigt werden müssen. Viele Dinge, die im Hintergrund laufen, die gar nicht so öffentlichkeitswirksam stattfinden, die aber gemacht werden müssen. Und das ist ein echter Vollzeitjob. Ich bin nebenbei noch Schiedsrichter. Ich war eine Zeit lang auch Jugendtrainer zwischendurch. Habe also im Prinzip schon jedweden Job, den du dir in irgendeiner Form im Handball, im Management vorstellen kannst, gemacht. Und darüber hinaus bin ich halt jahrelang auch aktiver Spieler gewesen.
Und ja, eines der Gesichter im Wormser Handball. Wir hatten übrigens auch vor ein paar folgenden Schiedsrichterkollegen von dir im Podcast zu Gast, den Jean-Luc Busch. Der hat über den offenen Kanal gesprochen, weniger über das Handball. Heute geht es wirklich in der ganzen Folge ums Handball. Wie schon im Intro erwähnt, möchten wir so ein bisschen einen Nachklapp zu einer Folge aus von vor 2 Jahren schon mit einbauen, weil einfach das Thema Verbandsfusion wieder aktuell wird. Aber wir möchten auch so ein bisschen die HSG Worms und den Handball in Worms kennenlernen. Und du hast es schon ganz gut erwähnt. Vor 8 Jahren ist die HSG Worms als eigenständiger Verein ins Rennen gegangen. Kannst du vielleicht so ein bisschen was für die Hörer da draußen so generell zur Handballhistorie in Worms sagen? Gibt es denn nur den einen Handballverein und wie war das vor, ja, vor der Zeit der Gründung und wie war es vielleicht auch schon vor 30, 40 Jahren? Ne? Also ich habe mir sagen lassen, dass Worms mal eine relativ große Handballhochburg war.
Und es wieder werden wird, um den Satz zu
Vielen Dank.
vollenden. Also Handball in Worms gibt es seit über 100 Jahren. Der TV Leiselheim hat im Jahre 1924 als einer der ersten Vereine in der Wormser Umgebung eine Handballabteilung gegründet. Leider weiß ich im Moment nicht, wann die anderen beiden gegründet worden sind. Die SG Eintracht Herrnsheim, die ja aus einer Fusion von zwei Vereinen hervorgegangen ist, hat Anfang der 30er Jahre das erste Mal eine deutsche Meisterschaft errungen im Feldhandball. Der TV Leiselheim hat mit dem Heinrich Keimich dann 1936 den ersten und im Moment auch einzigen Olympiasieger aus Worms im Handball, im Feldhandball gestellt. Der hat damals im Tor gespielt. Und so hat sich das im Prinzip über die Jahre hinweg aufgebaut. Dann ist die Wormatia als Handballverein hier zugekommen. Es haben viele kleinere Vereine wie Horchheim, Feddersheim, aber auch Flörsheim-Dalsheim und Mürstadt eigene Handballabteilungen gehabt. Aber es ist dann halt immer wieder ein bisschen weniger geworden. Und Anfang der 2000er haben sich zuerst die SG Eintracht und der TV Leisheim zusammengetan als HSG Worms. Und 2 Jahre später ist dann die SC Wormatia dazugekommen. Und haben dann die HSG Worms im Prinzip als Gesellschaft bürgerlichen Rechts erstmal gegründet, um weiterhin spielfähig zu sein, weil jede der einzelnen Vereine alleine gar nicht mehr in der Lage war, den Handballsport so zu betreiben. Und wir sind jetzt Anfang 2017 dann den nächsten Schritt gegangen und haben dann aus einer, ich sage jetzt mal, losen Verbindung der Vereine eine richtig feste Verbindung gemacht, indem wir einen eigenständigen Verein gegründet haben, also die HSG Worms e.V. Und die Mitglieder, die früher in den Handballabteilungen in diesen drei Stammvereinen, Herrnsheim, Lasheim und Wormatia gewesen sind, sind jetzt an uns im Prinzip quasi ausgeliehen und spielen bei uns weiter ganz normal Handball.
Und laufen dann unter der Flagge der Wormser Drachen bzw. der HSG Worms auf. Wie ist denn die HSG so aufgestellt, was Mannschaften angeht, sowohl aktiven als auch Kidsbereich? Und wie hat sich auch das vielleicht im Laufe der Jahre verändert seit Gründung des Vereins? Ist es mehr geworden? Ist es weniger geworden? Haben sich die Spielklassen verändert? Holen uns da doch einfach auch so ein bisschen historisch nochmal ab.
Also derzeit haben wir zwei aktive Herrenmannschaften und darüber hinaus, ich habe im Moment ehrlich gesagt ein bisschen den Überblick verloren, ich glaube 16 oder 17 Jugendmannschaften am Start, wobei man dazu sagen muss, dass wir uns im Jugendbereich mit der TG Osthofen, einem Nachbarverein hier, zusammengetan haben im Rahmen der Jugendspielgemeinschaft TG Osthofen HSG Worms, weil beide Vereine alleine auch wiederum kaum in der Lage gewesen wären, in jeder Altersklasse eine spielfähige Mannschaft zu stellen. Und wir bieten jetzt also im Prinzip an, vom absoluten Mini-Bereich, das heißt 7 Jahre alte Kinder, die bei uns anfangen, nicht gleich Handball zu spielen, sondern erstmal die Angst vor dem Ball zu verlieren, aufrecht zu laufen, eine Rolle vorwärts und eine Rolle rückwärts zu machen, über die F-Jugend, über die Minis, die F-Jugend rauf bis zur A-Jugend haben wir jetzt alle Altersklassen im männlichen und im weiblichen Bereich besetzt. Das ist eine Leistung, die man nicht unterschätzen darf, weil vor 3, 4 Jahren, gerade während der Covid-Zeit, wir massive Probleme hatten, weil uns halt einfach die Mitglieder weggebrochen sind, die aufgehört haben, Handball zu spielen. Und wir sind jetzt also dabei, das wieder aufzufüllen und können also mit Fug und Recht behaupten, dass wir im Moment in jeder Jugendklasse eine Mannschaft an den Start bringen.
Und du hast gesagt, Covid hat da einiges verändert. Das bedeutet, vor Covid war dann auch die HSG Worms im Jugendbereich selbstständig unterwegs. Und wie schaut es gerade jetzt mit Blick auf den aktiven Bereich aus? Wo stehen da aktuell die Mannschaften und wo kommen die auch her? Also, ich meine, das war ja, die Wormser Zeitung berichtet ja auch regelmäßig über den Handballsport in Worms. Es laufen aktuell auch noch Handballspiele, wenn ich das richtig überblicke, sprich Qualifikation zur Regionalliga. In welcher Klasse ist die HSG am Start und ja, wo kommt sie her? Nimm uns einfach mal so ein bisschen mit auf den Weg der Wormser Drachen seit Gründung.
Okay, also wir haben unsere erste Herren jahrelang in der Oberliga, früher ist es Oberliga Südwest, dann hieß es Rheinhessen-Pfalz-Saar, in der gemeinsamen Oberliga der drei Landesverbände gehabt, sind Ende der letzten Saison abgestiegen aus der Oberliga in die Rheinhessenliga, die dann umbenannt worden ist in Oberliga Rheinhessen. Und aus dieser Konstellation her, bedingt durch die Fusion mit dem neuen mit dem Landesverband Pfalz, gab es dann eine, ja, ich sag mal, ein Durchschütteln der Vereine und der Mannschaften dergestalt, dass die ersten fünf der Oberliga Rheinhessen sich für die Gemeinde, wir sind Sechster geworden, was ein super Ergebnis ist unterm Strich, weil wir Ende der letzten Saison doch einen starken Aderlass gehabt haben in der ersten Herren. Durch den Abstieg bedingt konnten wir eben einigen Spielern die sportliche Perspektive, die sie erwartet haben, nicht mehr bieten. Und die haben entsprechend dann den Verein verlassen. Und wir haben jetzt in der ersten Herren eine Mannschaft im Start, die, man kann sagen, richtige, echte Wormser DNA verkörpert. Heißt, es sind fast ausschließlich Spieler dabei, die in Worms das Handballspielen von klein auf gelernt haben. Und wir haben also jetzt die große Hoffnung, dass die Mannschaft, die jetzt kommende Saison in der Verbandsliga starten wird, da richtig durchstartet und richtig Alarm macht und dass es auch für die Zuschauer den entsprechenden Spaß wieder verbreitet, zum Handball zu gehen, zuzugucken, weil man geht natürlich viel, viel lieber in eine Halle, wo eine Mannschaft ist, die gewinnt und die das Herz auf den Platz lässt und die wirklich alles tut, um zu gewinnen, als wenn du halt als Tabellenletzter abgeschlagen in der Halle bist und kriegst jedes Wochenende in den Koffer. Deshalb, wir werden mit der ersten Herren kommende Saison in der Verbandsliga durchstarten und ich bin sehr, sehr sicher, dass wir da eine sehr, sehr gute Rolle drin spielen werden.
Ja, das erklärt dann auch deine ergänzenden Worte zur Einführung, nämlich dass bei uns wieder zur Handball-Hochburg werden soll. Jetzt ist ja natürlich, du hast schon gesagt, mit Eigengewächsen und Wormser Jungs dieser Weg sehr ambitioniert, aber durchaus auch vorbildlich, weil es ja auch gerade nicht selbstverständlich ist, dass man wirklich auf die eigene Jugend dann auch im aktiven Bereich setzt. Bedeutet im Umkehrschluss ja aber auch für die HSG Worms als Verein, dass die, sage ich mal, Möglichkeiten, Verstärkung für die eigene Mannschaft zu generieren, doch recht begrenzt sind. Bedeutet wiederum auch, dass man eine entsprechende Jugend braucht. Wie schaut es denn da bei der Handballjugend in Worms aus, wenn man so auf das Leistungsniveau schaut, gerade vor dem Hintergrund der Zusammenarbeit mit einem zweiten Verein?
Also grundsätzlich ist es so, dass die Zusammenarbeit mit der TG Osthofen absolut notwendig war, weil wir sonst nicht in der Lage gewesen wären, in jeder Altersklasse tatsächlich eine Mannschaft an den Start zu bringen. Und du musst ja den Kindern und den Jugendlichen Alternativen anbieten. Wenn sie ein Jahr älter werden, kannst du nicht hingehen und sagen, nächste Saison kannst du leider nicht bei uns spielen, weil wir haben keine Mannschaft am Start, sondern du kriegst die Kinder nur dann tatsächlich auch langfristig zum Handball, wenn du entsprechende Perspektiven nach oben hin aufzeigen kannst. Die letzte Saison war sportlich okay, würde ich mal sagen. Andere sagen, war eine super Saison. Wir haben in der Rhein-Hessen-Liga oder in der Oberliga Rhein-Hessen in der männlichen B-Jugend, in der C2 haben wir die Meisterschaft errungen. Wir sind in der weiblichen C-Jugend sind wir Meister geworden. Wir haben mehrere Vizemeisterschaften eingefahren. Insofern haben wir da einen richtig guten Job gemacht. Und das zahlt sich jetzt aus, weil die Mannschaften, die in der Vergangenheit, in der letzten Saison erfolgreich gewesen sind, jetzt auch entsprechend dann Qualifikation zur Regionalliga spielen. Das ist die zweithöchste Spielklasse im jeweiligen Jugendbereich. Darüber gibt es nur noch die Jugendbundesliga. Und unsere männliche B-Jugend hat am letzten Wochenende schon den Aufstieg oder die Qualifikation für die Regionalliga klar gemacht. Und du hast es gerade angesprochen, es laufen noch Spiele. Die männliche A-Jugend spielt jetzt am kommenden Wochenende die Regionalliga-Qualifikation in der Hoffnung, dass sie das auch schaffen. Unsere weibliche B-Jugend hat die Qualifikation bereits geschafft, weil nicht so viele Mannschaften gemeldet haben.
Jetzt ist immer wieder im Gespräch von dir auch gekommen, es ist immer schwieriger, Kinder bei einem Vereinssport zu halten. Es gibt immer weniger Mannschaften. Und da will ich jetzt so ein bisschen den Schwenk mal rüber machen zu dem Thema Verbandsfusion. Ist das ganz einfach gefragt auch der Grund, warum die beiden Verbände fusioniert haben? Oder was ist da so die Lage im Handball?
Also es gibt mehrere Gründe, warum die beiden Verbände fusionieren. Einer ist, dass es aus der Politik heraus ein bisschen Anschub gegeben hat, weil man auf Seiten der Politik kein Verständnis im Prinzip dafür hat, dass in Rheinland-Pfalz es drei Landesverbände gibt, nämlich Rheinhessen, das Rheinland und die Pfalz haben jeweils einen eigenen Handballverband. Die drei Landesverbände sind entsprechend auch klein, um sich gegenüber der großen Politik im Deutschen Handballbund entsprechend Gehör zu verschaffen, weil wir als drei kleine Landesverbände einfach auch nicht so wahrgenommen werden. Das ist der politische Grund. Und was du eben schon angesprochen hast, natürlich der Mitgliederschwund, der während der Corona-Zeit stattgefunden hat, hat natürlich auch die anderen beiden Landesverbände Rheinland und Pfalz getroffen. Wir haben in einigen Altersklassen, gerade in der oberen weiblichen Jugend, so weibliche A und weibliche B-Jugend, hatten wir in der letzten Saison in Rheinhessen die Situation, dass wir einfach teilweise nur sechs oder sieben Mannschaften in einer Altersklasse hatten. Und das ist dann halt verheerend, wenn du halt einen vernünftigen Spielbetrieb aufrechterhalten willst, weil du willst ja natürlich dann auch nicht nur sechsmal zu Hause spielen, sondern du willst halt eine entsprechende Saison haben mit 10, 11, 12 Heimspielen und entsprechenden Auswärtsspielen, damit die Übung auch da ist, um den entsprechenden Trainingsaufwand, den man investiert über das ganze Jahr, dann auch auf dem Spielfeld umzusetzen. Und insofern war es naheliegend, sich mit den Pfälzern zusammenzutun. Das hat man vor knapp 2 Jahren, wenn ich das richtig weiß, begonnen. Und es ist ein bisschen vom Prozedere her keine richtige Fusion, sondern der Handballverband Rheinhessen ist dem Handballverband Pfalz im Prinzip beigetreten. Und dann wurde das ganze Ding in Rheinhessen-Pfalz umbenannt. Das hat vor allen Dingen steuerliche Gründe, weil der Handballverband Rheinhessen eine arme Kirchenmaus ist und der Handballverband Pfalz die Sporthalle in Hasloch als Eigentum hat. Und deshalb musste man diesen Weg gehen.
Jetzt hast du es gesagt, es waren ursprünglich mal drei Landesverbände und ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast hier natürlich auch nochmal die Ausgabe mit Matthias Solms gehört. Im Zeitplan sind wir, der hat damals schon von der Saison, also der jetzigen Saison, in der das in Kraft treten soll, gesprochen. Aber damals war eben auch noch das Rheinland mit dabei. Und wenn man so die Berichterstattung in den Medien verfolgt hat über die letzten Monate, ja, mittlerweile ja fast gar Jahre, hat man feststellen dürfen, dass es auf einmal nur noch zwei Verbände sind und dass es auch irgendwie, ja, durchaus nicht alles so fluppt, wie man sich das vorgestellt hat, dass wie so eine Fusion abzulaufen hat. Kannst du da so ein bisschen, ohne jetzt natürlich irgendwelche Insights oder so zu verraten, aber so ein bisschen schildern, was da eigentlich schiefgelaufen ist, dass es Rheinland rausgegangen ist und dass auch doch, wenn man das so vernimmt, noch das ein oder andere Fragezeichen mit Blick auf den Start der neuen Saison da ist?
Also grundsätzlich ist es so, dass diese Fusion erst dann vonstatten geht oder rechtlich vonstatten gegangen ist, wenn der Vertrag eingetragen ist beim Amtsgericht. Das ist also das ganze Prozedere hängt an dieser Eintragung und der Zulassung durch das Amtsgericht. Erst dann können die beiden Verbände fusionieren in einen Gesamtverband Rheinhessen-Pfalz. Und alles, was damit einhergeht, wie eine Satzung, Durchführungsbestimmungen und ähnliche Dinge verabschieden. Im Moment befinden wir uns dort noch in einem, ich nenne es jetzt mal, luftleeren Raum, der da heißt, wir sind uns eigentlich einig bei den meisten Sachen, aber wir können es nicht bescheiden und wir können es entsprechend auch dann nicht umsetzen, wenn wir nicht die Zulassung durch das Amtsgericht haben. Das ist also die große Krux an der Sache, mit der wir im Moment zu kämpfen haben. Das heißt, wir sind jetzt bei Anfang Mai. Die konstituierende Sitzung des neuen Handballverbandes hat noch nicht stattgefunden und entsprechend gibt es noch keine unterschriebenen Verträge und noch keine Durchführungsbestimmung. Heißt also, mit Stand heute müssten wir im Prinzip auf der Basis der alten Durchführungsbestimmung arbeiten. Das heißt, es würde keine gemeinsamen Spielklassen geben. Natürlich wird man einen Weg drumherum finden, aber das ist nicht so ganz so einfach, wie man sich das vorstellt.
Das
Und
ist
was
ja.
das Rheinland angeht, ist es halt so gewesen, es hat diverse Gespräche gegeben im Vorfeld mit dem Rheinland, die drei Verbände zusammen, weil das war der ursprüngliche Plan, einen Handballverband Rheinland-Pfalz zu gründen. Es hat dann aber im Hintergrund unterschiedliche Meinungen gegeben, beispielsweise welche Verwaltungssoftware zu benutzen ist. Die drei Verbände haben unterschiedliche Versionen, unterschiedliche Softwaren im Einsatz und die Anpassung des einen Verbandes an die anderen beiden wäre extrem teuer geworden für den Landesverband. Es wollte keiner die Kosten übernehmen. Also man hat da diverse Dinge gehabt, die im Hintergrund einfach nicht kompatibel gewesen sind und dann haben sich die Rheinländer einfach irgendwann daraus zurückgezogen.
Ja, dann versuchen das jetzt eben die zwei Verbände. Du hast es schon angedeutet. Im Grunde ist man sich einig, aber die ganze Formalia steht noch aus. Ich habe ja immer wieder hier im Podcast auch mit Vereinsvertretern jeglicher Couleur zu tun, noch sei es jetzt Kultur, Musik, Sport, also für die verschiedensten Gesichter, die verschiedensten Geschichten hintendran. Und ja, man bekommt natürlich immer wieder auch von Vereinsseite mit, dass Deutschland oder auch das Land Rheinland-Pfalz schon nicht so ganz so einfach sind, wenn es um das Thema Vereinsleben geht. Es gibt natürlich immer eine Förderung irgendwo auch von politischer Seite, aber es werden eben auch ja, Hürden einem in den Weg gelegt. Ist das für dich nicht eigentlich auch so ein klassisches Beispiel von ja, typisch deutscher Bürokratie, dass es irgendwie gerade an einem Amtsgericht hängt, dass vielleicht, keine Ahnung, über wie viele Handballer wir da reden, aber Tausende auf jeden Fall, irgendwie eigentlich so ein bisschen gerade in einem Schwebezustand sind? Oder sagst du, ja, das hat halt alles so seine Ordnung und das muss so sein? Oder wird man sich da als Vereinsvertreter nicht einfach manchmal wünschen, ja, kann man da nicht einfach irgendwie ein bisschen mehr Gas geben und das Vereinsleben unterstützen und eben alles nicht so bürokratisch gestalten?
Also der Ausdruck der Bürokratieabbau ist ja nun, hat nicht mal was mit dem Sportverein zu tun, sondern ist ja überall in aller Munde. Und das haben wir natürlich bei uns im Bereich Sport und Sportverwaltung genauso. Wir haben die ein oder andere Dokumentationspflicht, die wir einhalten müssen. Wir müssen uns genauso der Datenschutzgrundverordnung unterwerfen, wie jedes andere Unternehmen oder jeder andere Verein auch. Das sind da Sachen, die teilweise schon mit erheblichem Aufwand verbunden sind und wo wir im Prinzip ehrlicherweise auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, im Stich gelassen werden seitens der Politik. Wenn dort ein Konstrukt wie eine Stadt oder ein Landkreis oder auch ein Bundesland auf uns zukommen würde und sagen würde, hört mal zu, das Thema Datenschutzgrundverordnung, das nehmen wir euch jetzt ab. Wir machen eure Homepage so rechtssicher, dass da nichts passieren kann. Dann wäre das natürlich schon mal ein erster Schritt. Das dass ein Landgericht oder ein Amtsgericht länger braucht, das ist normal. Also eine Eintragung einer Satzungsänderung kann schon mal ein Vierteljahr oder auch ein halbes Jahr dauern. Das sind die Mühlen, die ganz normal mahlen, und damit muss man einfach rechnen. Dass wir jetzt so ein bisschen unter den zeitlichen Druck geraten, ist halt ja unschön, aber lässt sich halt nicht vermeiden.
Aber du wirkst tatsächlich relativ entspannt dafür, dass die Zeit ja eigentlich doch schon ziemlich drängt.
Ja, ganz einfach aus dem Grund, weil ich immer davon ausgehe, dass wir einen Plan B in der Tasche haben. Und ich bin der festen Überzeugung, auch wenn nichts eingetragen ist, sich beide Parteien einig werden. Die Klassenverteilung ist schon längst getroffen worden. Das heißt, also wir wissen, wenn wir mit der männlichen D-Jugend antreten, in welcher Klasse wir spielen, gegen welche Gegner wir spielen. Das steht schon alles fest, auch wenn es im Moment noch gar keine Durchführungsbestimmung dazu gibt. Und da wird man sich in irgendeiner Form darauf einig werden und notfalls sich einen Sondererlass vom DHB besorgen, wo dann drin steht, die beiden Verbände dürfen ein Jahr lang auch ohne rechtliche Gemeinsamkeiten eine Durchführungsbestimmung erlassen. Also in der Richtung mache ich mir eigentlich keine Gedanken, weil alle das gleiche Problem haben. Wir sind im Moment alleine eigentlich nicht spielfähig. Und insofern, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendjemand im Verband oberhalb HVR und Rheinland-Pfälzer Handballverband da dann ein Stoppschild dazwischen setzt.
Da sind wir mal optimistisch. Wir werden auf jeden Fall in, denke ich mal, so 2 Jahren hier im Podcast dann mal wieder eine Handballfolge machen und einfach mal rekapitulieren, wie es gelaufen ist, mit wem auch immer das sein wird. Aber blicken wir jetzt mal auf so die nächsten kommen oder die kommenden Wochen und Monate. Egal wie, es wird wieder ein Spielbetrieb starten. Du hast ja als Vereinsvorsitzender das Ohr auch sehr an den Trainern, auch an Aktiven oder auch an Jugendspielern dran. Wie ist denn da so momentan die Stimmung? Ist da eine gewisse Skepsis, was so diese Neuordnung der Klassen, neue Gegner betrifft? Oder ist da eher, sage ich mal, eine Euphorie? Man sagt, geil, man hat auch mal irgendwie neue Mannschaften, gegen die man spielt und hier cool, cooler Modus, neue Spielklasse, neue Chance, oder wie ist da gerade so die Stimmung beim Handball in Worms?
Also grundsätzlich ist jeder der neuen Situation total offen gegenüber. Die meisten freuen sich darüber, mal in eine andere Halle fahren zu dürfen. Nicht schon wieder nach Mainz, nach Bingen oder wo auch immer hin, sondern wir dürfen jetzt mal nach Eckbachtal fahren oder wir spielen in Speyer oder wo auch immer. Das ist das eine. Die Trainer sehen es natürlich auch so, dass durch den Zusammenschluss die Klassen an sich gestärkt werden. Das heißt eben, es gibt keine Sechserrunde oder Siebenerrunde mehr, sondern du hast genügend Mannschaften in einer Spielklasse, um einen vernünftigen Spielbetrieb zu haben. Und du kriegst natürlich auch noch ein bisschen mehr Qualität rein. Ja, wenn du in Rheinhessen 10 Jugendmannschaften in einer Altersklasse hast und du hast jetzt mit der Pfalz zusammen 25, dann hast du starke 12 und schwache 13. Und wenn du bei den starken 12 mitspielst, dann ist das jedes einzelne Spiel schwieriger, als es vorher war. Und das ist das, was ja dem Prinzip so fordern und fördern eigentlich entgegenkommt, dass wenn du ein bisschen leistungsorientiert spielen willst, musst du dich halt auch dann einbringen und leistungsorientiert anfordern. Und das geht mit einem etwas größeren Landesverband in jedem Fall viel, viel besser als im kleinen Rheinhessen.
Abschließende Frage, Leistung, Spaß, egal was, aber so als Präsident macht man sich ja auch immer so ein bisschen seinen Gedanken, wie könnte dann das in der Zukunft aussehen? Wenn du dir jetzt eine Idealvorstellung für den Wormser oder den auch gern den rheinhessischen Handball vorstellen dürftest, was wäre so dein Traum? Wo stünde da die HSG Worms oder eben auch der rheinhessische Handball so in 5 oder 10 Jahren? Hast du da so einen kleinen Traum oder sagst du, man ist eh sehr im Hier und Jetzt und wird ständig von neuen Dingen überholt, dass das gar keinen Sinn macht, länger als 6 Monate sich in irgendwas reinzuversetzen gedanklich?
Also ich hätte gerne einen Parkplatz direkt vorm Fahrstuhl. Da steht drauf Präsident und ich fahre mit dem Fahrstuhl rauf in meine Loge, um das Champions League Spiel zu sehen. Das wäre so mein Traum. Aber ich weiß, der ist sowohl für Rheinhessen als auch für Worms natürlich vollkommen unrealistisch. Ich glaube, dass in Rheinhessen das Ganze damit steht und fällt, dass es eine Halle gibt, die groß genug ist, um hochwertigen Handball anzubieten. Du kommst mit einer Halle von 1500 oder 2000 Zuschauern, kannst du dritte Liga spielen, du kannst, wenn du Glück hast, auch noch zweite Liga spielen, aber dann sind die ökonomischen Barrieren, die zwischen dir und der ersten Bundesliga liegen, so groß, dass es keinen Sinn macht, ein Stück weiterzugehen. Und du kannst es ja sehen, wenn du in der ersten Bundesliga rumgehst, wie groß die Hallen mittlerweile geworden sind. Viele der Vereine spielen jetzt mittlerweile nur noch in großen Städten, wie in Hamburg oder in Kiel, in Berlin zum Beispiel, ja, wo große Hallen sind, wo dann 7.000, 8.000 Zuschauer, in Köln passen bis zu 20.000 Zuschauer rein in die Halle. Da hast du dann andere ökonomische Hebel, um tatsächlich hochklassigen Handball zu spielen. Deshalb glaube ich, dass es in Rheinhessen für einen Verein, wo auch immer diese Halle stehen würde, nur dann funktionieren kann, wenn eine große Halle da ist. Für Worms, wir sind und bleiben ein Ausbildungsverein, da mache ich mir nichts vor. Wir können uns immer glücklich schätzen, wenn wir irgendwann mal sagen können, guck mal, der in der Bundesliga da auf rechts außen oder am Kreis, der hat mal in Worms das Handballspielen gelernt. Ich glaube, das ist schon das Höchste der Dinge, was im Moment für uns zu erreichen ist, wo wir eigentlich dann auch richtig stolz drauf sein können. Wir haben in diesem Bereich in der Vergangenheit immer mal wieder das ein oder andere Talent rausgebracht. Ja, wir haben also vor 2 Jahren einen deutschen Meister in der männlichen B-Jugend herausgebracht. Das sind Sachen, das sind so kleine Leuchttürme, die wir immer wieder setzen können. Aber ich halte es im Moment für vollkommen unrealistisch, irgendwas wie eine zweite Bundesliga oder sowas in der Richtung in Worms anzusteuern. Wenn wir aus der Verbandsliga raufkommen, in die gemeinsame Oberliga Rheinhessen-Pfalz, dann würde die Klasse schon hart genug werden, dass ich sagen muss, wenn wir da einen guten Mittelfeldplatz erreichen in 2, 3 Jahren, dann haben wir schon einen Riesenschritt gemacht für den Wormser Handball.
Und all das mit Wormser Buwe ist doch auch eine schöne Vision für die Zukunft. Wir haben ein kleines Abbild jetzt in 30 Minuten über den Wormser Handball, über den rheinhessischen Handball, über die Technokratie und Bürokratie in Deutschland, über Chancen und Risiken. Ich finde, es war ein sehr schöner Rundumschlag. Jetzt ist natürlich die Frage, die auch immer wieder an Vereine gerichtet wird, und daher bringe ich es auch hier im Podcast als abschließende Einladung oder auch Frage, wie du es verstehen willst. Jemand, vorzugsweise sind das immer Eltern, haben ein Kind, das Interesse hat, mal in den Handball reinzuschnuppern. Was gibt es da bei der HSG Worms für Möglichkeiten und wie kann man vor allen Dingen mal reinschnuppern?
Also erstens, jeder ist bei uns willkommen. Das sind nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch wenn du selbst als Erwachsener anfangen möchtest, Handball zu spielen, oder du hast vor 10 Jahren aufgehört und fängst wieder an. Alle sind herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. 6 Jahre ist so bei uns das untere Eintrittsalter. Unten drunter sind die Kinder einfach noch zu klein. Wir haben im Moment kein gescheites Angebot für Kinder unter 6 Jahren. Deshalb sollte man diese Grenze immer einziehen. Auf unserer Homepage hsgworms.com kann man sich jederzeit informieren. Da ist auch die Möglichkeit, einen Trainingstermin, einen Schnuppertermin auszumachen. Dann kann man sein Kind einfach mal zu uns bringen. Das Kind kann sich angucken, ob es ihm gefällt, wie das Training ist, wie das mit den Trainern ist, wie das mit den anderen Spielern ist. Vor allen Dingen, wenn die Kinder teilweise ja noch überhaupt gar keinen Mannschaftssport vorher gemacht haben und sich erst in eine große Gemeinschaft einfügen müssen. Und unsere Trainer sind alle da, um dann den Kindern auch so das Eintreten in eine größere Gemeinschaft zu erleichtern und zu helfen. Und dann gibt es ein Schnuppertraining, das kann man auch 2, 3 Mal machen, das ist überhaupt gar kein Problem, bevor wir dann irgendwann das Ganze formalisieren, indem wir sagen, bitte tritt doch zu uns in den Verein ein. Wir freuen uns über jeden, der kommt.
Schöne Schlussworte. Das war die 70. Folge von unserem VRM-Podcast Daheim in Rheinhessen. Ich darf an der Stelle einen kurzen organisatorischen Hinweis geben. Die Folge 71 wird deutlich zeitnah, als dass ihr sonst in unserem Podcast-Rhythmus gewohnt seid, erscheinen. Wir haben da durch Krankheit eine kleine Verschiebung gehabt in unserem Kalender. Deshalb holen wir die Folge 71 dann quasi ein bisschen auf. Und ohne zu viel verraten zu wollen, kann ich euch sagen, es wird sehr, sehr spannend. Wir bleiben tatsächlich sogar in Worms mit einem Gesprächspartner und wir gehen in das Thema künstliche Intelligenz und ein junges Wormser Startup, das momentan massiv die KI-Szene aufmischt. Da gehen wir in der nächsten Folge rein. Also auf jeden Fall schon mal den Abonnieren-Button klicken, wenn ihr das noch nicht getan habt, und auch gerne schon Freunde, Familie, die sich für das Thema KI interessieren, schon mal drauf heiß machen. Das wird eine super spannende Folge, kann ich euch jetzt schon sagen. Heute haben wir ganz viel über den Handballsport gesprochen. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst unserem Podcast ein Abo da und gerne auch ein Like und eine Bewertung da, wo ihr es könnt. Das war die 70. Folge vom VRM-Podcast Daheim in Rheinhessen. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg in der neuen Saison. Thorsten Schlüter, Dankeschön.
Danke dir, Florian.
Daheim ist eine Produktion der VRM Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.